Und jetzt dürfen wir unseren besonderen Gast begrüßen, von ganz oben hier auf Winterthur kommen, Erik Nussbaumer. Schön, bist du gekommen. Ist das gut da?
Wunderbar.
Ich dachte, wir könnten so nicht ein Frage-Antwort-Spiel machen, sondern eher so ein bisschen im Gespräch miteinander sein. Wir nehmen jetzt an, das ist ein guter Schluck Wein.
Das ist gut.
Und so zu einem guten Gespräch gehört es natürlich auch so am Kaminfeuer. Und du wirst staunen. Ah, das war zu weit. Wir haben natürlich auch das Kaminfeuer da, wo wir so klein können. Bequem miteinander reden. Ich habe mir für unser Interview so gedacht, so zwei Ebenen könnte ich mit dir ins Gespräch kommen, vielleicht in einem ersten Teil wirklich ein bisschen etwas Persönliches von dir, wo nicht nur darum geht, was bist du als Nationalratspräsident, sondern viel eher auch, wer bist du als Erik Nussbaumer. Immerhin haben wir das Vorrecht, dass wir so ein bisschen gemeinsamen Anfangspunkt für viele da haben. Du kommst aus dieser Gemeinde Winterthur. Dabei habe ich gelesen, du bist in Frankreich geboren.
Genau. Also, meine Eltern kommen aus dem Elsass und ich selber bin in Mühlhaus auf die Welt gekommen.
Bist du überhaupt Schweizer?
Ich bin Doppelbürger. Also väterlicherseits sind das Auslandschweizer Familien gewesen, die im Elsass geboren haben. Und mütterlicherseits war es Frankreich-Schweiz. Und wir sind kurz nach meiner Geburt, sind meine Eltern zurück in die Schweiz.
Dann wäre es doch ein bisschen übertrieben, wenn ich würde sagen, dein Europa-Engagement kommt so ein bisschen von dem her, dass du Doppelbürger bist.
Also vielleicht kommt es schon ein bisschen von daher, weil natürlich meine Eltern im Krieg aufgewachsen sind. Also sind dann Kind gewesen und in dem Sinn hat es natürlich schon einen Einfluss gehabt, weil man das immer gehört hat, was sie beschäftigt hat.
Und dann sind deine Eltern auf Brüten gezogen. Und dort bist du eigentlich in Brüten. Du bist wahrscheinlich Primarschule und dann bist du hier in Winterthur. Oder was hast du mit Winterthur zu tun?
Also zuallererst, die ersten 2 Jahre waren wir zu Frätiker gewesen. Und meine Eltern sind dort in so einer Mikro-EMK. an der Tannstrasse, ich weiß gar nicht. Und ich bin dort in der Sonntagsschule. Und mit 10, wo ich 10 war, sind wir auf Brüten. Und dann habe ich die schöne EMK Winterthur dürfen kennenlernen, mit all diesen vielen Angeboten. Und dort ist eigentlich die Jungschi und alles dazugekommen.
Hast du heute noch irgendeine Beziehung zu Winterthur? Oder ist das einfach, ja, das ist halt dort, wo ich noch jung und so war? Oder hast du noch? Bedeutet dir also Winterthur etwas?
Also ich kenne auch das Abziehbild, das es früher gegeben hat. Das Winterthur daheim zum Glück. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Also ich habe es noch nie
gesehen. Gusti Fröhlich hat das, glaube ich, auf seinem Auto gehabt.
und ich glaube, das Auto gibt es nicht mehr.
Ja, genau. Und von dort her, in dem Sinn politisch oder jetzt, also familiär, haben wir noch Beziehungen natürlich. Meine Schwiegermutter ist immer noch zu Winterthur, meine Schwägerin wohnt immer noch zu Winterthur mit Familie und auch andere. Aber sonst habe ich keine größere Beziehung mehr zu Winterthur, aber... Der Generalsekretär von der Frau Bohm-Schneider wohnt in Winterthur. Ah. Und als ich gestern hier angekommen bin, habe ich ihm geschrieben, ob er Zeit hat für einen Kaffee. Und wir haben dann tatsächlich eine Zeit für einen Kaffee.
Die persönlichen Beziehungen sind, glaube ich, immer noch etwas sehr Wichtiges außerhalb von der politischen Agenda. Aber du hast natürlich aus deiner Sicht wahrscheinlich das Beste, was du in Winterthur gefunden hast, hast du mit dir mitgenommen.
Ja, das kann man sagen, ja.
Ja, ist auch schön, dass Margrit da ist. Ich habe sie mal noch gefragt vorher, oder willst du auch noch etwas sagen beim Interview? Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich einfach da sitzen kann und auch dir und mir zuhören, wie das ist. Du bist dann von hier, bist in der EMK, bist aufgewachsen. Was magst du dich so jetzt in unserer Kirche in den, so an Stationen erinnern, die dich vielleicht auch geprägt haben oder wo du heute noch magst daran erinnern?
Ja, da gibt es unzählige Erfahrungen natürlich. Also,
gut, also wir
wenn ich jetzt tief reingehe, dann wird es auch ein bisschen emotional bei mir, nicht verschrecken. Aber natürlich die Jungschar-Zeit. Ich habe da auch wo wir die Kirche eingeweiht haben, habe ich müssen eine Rede halten, satirische, zu ganz oben, weil ja das Bild nach ganz oben weist. Und da haben wir in der Jugendgruppe so einen lustigen Abend da gemacht, bei drei Wegen. Und das ist mir auch noch gut in Erinnerung, weil wir das selber getextet haben und noch darauf geachtet haben, dass es doch niemand verletzt. Und an diesem Abend haben wir zum Beispiel auch da vorne etwas gesprayt und haben eine doppelte Wand da konstruiert, dass man sie auch nicht gesehen hat. Und viele Jungschar-Übung, aber auch viele, das hat dann mal Jugendbund geheissen, wo wir dann ein bisschen älter gewesen sind, natürlich viel, ja, wo wir miteinander unterwegs sind. Also wahrscheinlich die schönste Erfahrung ist einfach die Gemeinschaft, die man erlebt in so einem Alter.
Ist das so etwas, was dich vielleicht bis jetzt rein auch geprägt hat, so mit unterschiedlichen Menschen können unterwegs sind, wo man sich ja nicht einfach als Freundin ausgesucht hat, die sind einfach ähnlich wie du, einfach in dieser Kirche drin gewesen.
Also es hat mich sicher geprägt, dass ich, also ja gestern auch schon gesagt, beim Jungscharobig, also dass man natürlich in so einer Gemeinschaft probiert, man mit allen zu schlagen kommen. Da hat es auch in der Jungschararbeit schon komische Vögel gehabt und nachher im Jugendbund auch. Und doch meist man irgendwie, man ist miteinander unterwegs, man muss jetzt das Wochenende organisieren, muss das Lager organisieren. Man probiert alles, was eigentlich nachher das Menschsein ausmacht, miteinander zu gestalten. Vom Konflikt über die Freude, über das Traurigsein. Und das war sicher prägend gewesen.
Du bist auch in Unterricht hier gegangen. Ich nehme jetzt nicht an, dass du der Einzige wärst in der ganzen Schweiz, der wahnsinnig gerne in Unterricht gegangen ist. Also schulmässig.
Also wir hatten eigentlich eine gute Gruppe gehabt. Wir waren etwa 10 bis 15 gewesen, würde ich sagen. Ja. 10, gut. Wir sind etwa 10 gewesen, wo da, also wir haben einen guten Jahrgang gehabt in dem Sinn und haben es miteinander wirklich gut gehabt. Und unser Pfarrer ist Jürg Eschbach gewesen. Also, der hat das auch gut können mit uns. Wir haben zwar auch müssen so Lieder auswendig lernen, such wer da will, einander Ziel, oder wie das geheißen hat. Und das haben wir natürlich nicht auswendig gelernt. Und dann war er mal verrückt gewesen, dann hat er uns heimgeschickt. Ja, die normalen Sachen von so Unterrichtsdimensionen. Aber am Schluss, wenn man es jetzt ein bisschen aus Distanz anschaut, ist es gleich eine gute Erfahrung gewesen. Was ich auch noch muss sagen, ist, dass Jürg Eschbach ist FC Basel-Fan gewesen. Und ich auch in seinem Alter, 1970 bin ich auf Brüten gekommen und dort oben hat es ein ganzes Nest gehabt von FCB-Fans. Und dann hat das auch ganz eine besondere Beziehung zwischen dem Pfarrer und dem jungen Bub hier, der FC Basel-Fan ist.
Ja, ich glaube, das ist für die damalige Zeit, wo der FCW noch nicht so vorne war, ist das entschuldbar.
Ja, ja, also Schützenwiese ist auch ein schöner Fußballplatz, aber dann zumal war FC Basel und auch heute noch ein bisschen, ja.
Du hast das Lied, habe ich jetzt gerade gehört, «Such, wer da will, ein ander Ziel», nicht auswendig gelernt.
Dann nachher schon.
Nachher schon. Ah, ja. Und trotzdem habe ich den Eindruck, so ein anderes Ziel als vielleicht die Werten und das, was du in der EMK von unserer Kirche her mitbekommen hast, hast du eigentlich nicht gemacht. Du bist eigentlich das Leben lang ein Stück weit auch dieser Kirche treu geblieben. Wir sind ja heute immer noch so ein bisschen stolz. Ja, ja. Nationalratspräsident ist ein Methodist und der verheimlicht das nicht. Warum bist du eigentlich so treu geworden? Oder was hat dich dazu geführt, einfach die Kirche in der Zeit und zu bleiben?
Ja, also ich meine am Schluss, ist was macht der christliche Glaube und die christliche Gemeinschaft aus, ist eine gute Erfahrung. Und Menschen begegnen, die einem so genommen haben, wie man ist. Von dort, ja, das ist der Grund.
Du bist wie organisch reingewachsen oder in dem Sinn kein Grund auszutreten?
Nein, also so wie bin ich nie gekommen, dass ich austreten müsste. Also gut, in Bern sagt man mir, du bist ja unser Pfarrer. erklär das mal und so. Also, ich habe nie so einen Punkt gehabt, wo ich musste sagen, ich muss mich total distanzieren, wobei ich schon die zeitweise Verengungen oder so, wo man dann in der Kirche diskutiert, wo die EMK durchgegangen ist, die finde ich bemühend und mühsam. Aber an und für sich ist für mich das, was ich erfahren habe, das ist eigentlich gut gewesen. Und darum gibt es keinen Grund, das zu verlassen.
Ist ja manchmal so, habe ich den Eindruck, die einen Menschen sind in dieser Kirche, in der, weil sie einfach sagen, die Kirche vertritt die gleichen Werte, die ich auch vertrete. Und andere sind da drin, die sagen, die Kirche haben mir diese Werte beigebracht und darum stimmen sie überein. Also, die sind wie mit denen gross geworden und die anderen haben wie gecheckt, ah, die haben zufällig gerade die gleichen Werte wie mir. Wo würdest du die einordnen?
Also ich glaube, ich bin schon sehr innerlich in dem Punkt, dass das, was mir da vermittelt worden ist, dass das für mich immer noch stimmt, dass ich das aber auch können erweitern oder sage jetzt mal noch ein bisschen in einen breiteren Kontext stellen. Aber so habe ich das schon erlebt, dass also ich bin jetzt nicht irgendwie auch dem kann ganz besonders jetzt dort an gehöre ich, sondern es war mehr ein Trainierwachsen, ein Erleben, ein gutes Erlebnis eigentlich haben. Und nicht in dem Sinn, ich habe nie ein schlechtes Erlebnis gehabt im kirchlichen Kontext. Und in dem Sinn ist das einfach ein Teil von meinem Leben, wo mich ja, geprägt hat.
Deine Eltern sind ja Mennoniten und dann, ich glaube, das haben sie mit dem Theophil Dobler noch herausgefunden, haben sie Gastmitglieder bei uns können werden, weil sie gefunden haben, wir bleiben den Mennoniten in dem Sinn treu, wir wollen dort Mitglieder werden. Ich nehme jetzt mal an, so die Friedensbemühungen, die so richtig typisch sind, auch für die Mennoniten, das wird die auch geprägt haben.
Ja, die Frage war sicher eine in meinen jungen Jahren, die mich beschäftigt hat. Aber man muss auch sagen, die ganze gesellschaftliche Diskussion ist natürlich dann zumal von der kirchlichen und weltlichen Friedensbewegung geprägt gewesen. Also, als ich so ins Politikalter gekommen bin mit 20, dann hat es in Europa eine heftige friedenspolitische Debatte gegeben.
Genau.
In der Schweiz selber hat es dann auch eine heftige Debatte gegeben. Eben Leute, die nicht wollen, Militärdienst machen, Zivildienst. Eben, man soll einen Zivildienst schaffen. Die Schweiz ist dann schon vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht gerügt worden, dass das nicht in Ordnung ist, dass man in der Schweiz nicht Zivildienst machen kann. Und die Elemente von Friedenspolitik, gesellschaftlicher Friedenspolitik, da ist es auch um NATO-Doppelbeschluss gegangen, wer das verfolgt hat. Das hat mich schon geprägt und das hat mich jetzt unabhängig, wo ich herkomme, aus der Familie, hat das mich ein Stück weit auch politisiert.
Und das heisst auch, dort sind schon auch ein paar so erste politische Sachen. Man muss sich politisch dafür einsetzen, dass gewisse Sachen möglich sind. Das ist dann schon selbstverständlich oder normal gewesen für dich?
Also es war eben in dem Sinne eine spannende Geschichte gewesen, weil eben dann die Kirchen von Europa und von Deutschland, die sind natürlich extrem herausgefordert gewesen in der Friedenspolitik, dann zumal christlicher Glauben und friedenspolitisches Engagement irgendeinen Zusammenhang hat. Und da hat es natürlich Exponenten gegeben, die auch auf dem argumentiert haben. Also in Deutschland ist das der Heiner Geißler gewesen, der CDU, der natürlich extrem argumentiert hat, was heisst die Bergpredigt für mein friedenspolitisches Engagement. Und von dort her war das eigentlich eine spannende Zeit gewesen, wenn man so aus einem kirchlichen Kuchen kommt, aus der kirchlichen Jugendarbeit, und plötzlich sieht man, da aussen hat es Politiker, die das probieren, praktisch umzusetzen. Ich glaube, das hat mich auch noch ein Stück in die Politik gezogen, dass man dann eine gesellschaftliche Debatte hatte, wo man gespürt hat, da gibt es Christen in der Politik, die probieren, das praktisch auch zu formulieren.
Ja. Ich bin selber in einer EMK aufgewachsen, wo man das natürlich vollkommen von der anderen Seite angeschaut hat. Wenn du an Erich von Siebenthal denkst, der kommt aus der Gemeinde, wo ich hergekommen bin. Und dort hat man, das ist eher die Christenpflicht vernachlässigt, wenn man sich so für einen Zivildienst jetzt würde einsetzen. Ich mag mich erinnern, dass wir dort schon recht harte Worte auch hatten. Also so, ich nehme jetzt mal an, das Städtische hier, Winterthur, ist schon noch etwas gewesen, was mitgeprägt hat, oder eben auch deinen mennonitischen Hintergrund. Aber wir müssen vorwärts machen.
Also Städtische ist jetzt ein bisschen
vielleicht nicht
mutig
so, die Brüten ist nicht so städtisch gewesen.
Ich würde jetzt doch noch irgendwie sagen, das Christliche hat mich geprägt.
Ja. Dein Weg hat dann, du hast studiert, Energie und Elektrotechnik und dann hast du dort ganz viel, hast dich für Solartechnik hast dich eingesetzt. Aber wenn ich so deinen Lebenslauf anschaue, dann fällt mir natürlich als ehemaliger Banker fällt mir natürlich auch auf, du bist Präsident von der ABS, von der Alternativen Bank Schweiz.
Ja.
Ich habe auf der Homepage gesehen, es ist nicht immer mehr ganz alles nachgeführt, seit du Präsident bist. Das hat mich jetzt schon noch ein bisschen verwundert. Jetzt plötzlich im Kapitalismus drin.
Also ich habe eine Firma geleitet, oder ich hatte das Glück gehabt, dass ich die Firma leiten konnte, die so im Bereich erneuerbare Energie war. Dort bin ich automatisch auch mit der Alternativen Bank in Berührung gekommen. Die Alternative Bank ist eine kleine Bank, wo versucht hat, Banking zu machen für die Fragen, die die Gesellschaft irgendwie lösen muss. Und dann habe ich mit ihnen sowieso Kontakt gehabt. Also ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich Investments gemacht und habe müssen schauen, wie man die finanziert. So bin ich näher an die Banken angekommen. Und dann war eine Ausschreibung. Sie suchen jetzt jemanden für den Verwaltungsrat und ideal wäre eine Frau und jemand aus dem Welschland und dann habe ich mich beworben.
Hat voll gepasst. Auf deiner Homepage schreibst du schon so etwas über deine sportlichen Aktivitäten. Ja. Captain von Mannschaft Nationalmannschaft.
Nationalrat.
FC, also Nationalrat. Mannschaft wäre noch etwas anderes in der Schweiz. Ja. Nationalrat, dort Captain. Und dort drauf steht am Schluss auch, du darfst gerne singen. Ja, mehr als unter der Dusche.
Nein, eigentlich würde ich sehr gerne singen, aber jetzt durch die politische Tätigkeit der letzten Jahrzehnte ist das fast nicht möglich gewesen. Also insbesondere in Bern geht das nicht mehr, ich bin ja viel in Bern und jede Woche sieht es etwas anders aus. Von dort also Chorprobe am Montagabend um die Zeit, das passt nicht in meinen Lebensrhythmus hier im Moment. Und das bedauere ich ein bisschen. Und vielleicht schaffe ich es dann, wenn die Politikzeit vorbei ist, dass ich da endlich mal in einen Chor kann gehen kann, weil ich das einfach über all die Jahre nie geschafft habe.
Mindestens ein bisschen weit können wir heute jetzt mal hier auch abhelfen. Nicht nur wie denen, die wir gesungen haben, sondern ich habe gesagt, du darfst ein Lied wünschen während dem Interview, dass wir das so ein bisschen unterbrechen können. Wolltest du selber sagen, was du für ein Lied ausgesucht hast?
Ja, ich weiß es noch. Ja, ja. 354. das ist ein Lied von Mark Hurd. Den Mark Hurd habe ich selber in meinen Jugendjahren in Konzerten besuchen. Der war x-mal in der Schweiz. Und war ein super Singer-Songwriter. Und das ist jetzt für mich auch so ein prägendes Erlebnis, als ich ihn das erste Mal gehört habe. An der ETH in Zürich, glaube ich, auftreten. Oder Uni Zürich. Und dann sind wir da ein paar von Winterthur dort angepilgert. Und da hat dort fast ein kleines Stubenkonzert gegeben, einen kleinen Hörsaal. Da. Und das war ganz cool gewesen. Später hat er dann noch ein paar weitere Auftritte gehabt. Und dann ist das neue EMK-Gesangbuch rausgekommen. Und siehe da, es hat das Lied von Mark Hurd drin. Und seitdem habe ich das Gesangbuch natürlich immer noch gern. Wäre das nicht drin gewesen, ja, dann wäre vielleicht nur «Such, wer da will, einander zieht». Ja. Dann hat es mich nicht so abgeholt, aber das Lied finde ich eigentlich schön, weil es auch sehr schön zusammenfasst, wie ich irgendwie christlichen Glauben verstand, mehr als man ist geborgen und man ist getreut und that's it.
Dann lade ich euch alle zusammen ein, dass wir jetzt das Lied miteinander singen, 354, es hat 3 Strophen, die singen wir jetzt miteinander. Und wir können ein bisschen etwas trinken.
Das ist gut.
Thank you.
Hat mir jetzt ein bisschen mehr noch so ein bisschen deiner politischen Tätigkeit zuwenden. Und mindestens etwas, was mir so zuerst so ein bisschen auffällt, ist schon dabei so Kirche und SP. Oder mindestens Freikirche und SP. Das ist nicht immer etwas, das einfach automatisch gut zusammenpasst. Ich glaube, das gibt da schon verschiedene Exponenten. Die gibt es überall in jeder Partei. Aber mich würde wundern, du hast gestern hast mir davon erzählt, wie du eigentlich zur SP gekommen bist. Das ist, wenn ich das so würde sagen, das ist fast ein bisschen zufällig gewesen. Oder wäre das zu
überspitzt? Oh, zufällig ist jetzt gar ein bisschen... Fast ein bisschen abwertend. Ja. Also, das wisst ihr ja, in meiner weiteren Familie haben viele Leute politisiert. Und die EVP war nicht ganz fremd, aber ganz, ganz nahe sind wir doch nie ganz. Und dann bin ich ins Baselbiet gezogen. Und das war die Zeit, als ich dann so ein bisschen angefangen zu politisieren, gegen 30. Und die EVP hatte dann eine Fraktionsgemeinschaft mit der SVP gehabt. Das war schwierig zu verstehen und einzuordnen. Und dann ist das
gleich. Für dich?
Ja, ja, also. Ich hoffe für dich auch.
Ja, 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 ja.
Und dann bin ich in das Dorf heisst Frankendorf. Da hatte es drei Parteien gehabt: SVP, FDP und SP. Und in selber Zeit, im 1989, war auch noch in Basel der grosse Kongress gesehen, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung genau. Der Schöpfung, konziliarer Prozess, ökumenischer. Das war eigentlich dann ein bedeutungsvoller Anlass gesehen in der Kirchenlandschaft. Und der ist natürlich auch von der reformierten Kirche in Frankendorf mitgestaltet worden. Und in dem Sinn habe ich eigentlich die ersten Kontakte mit der reformierten Pfarrperson gehabt von Frankendorf. Und die hat Bibelobung gemacht zu diesem Thema oder zu einem naheliegenden Thema. Ich fand, geh schon mal hören. Und die Woche darauf haben wir wieder getroffen in der SP-Veranstaltung und dann habe ich irgendwie gefunden. Das ist gut. Das und dann kann ich, also ich kann es auch noch sonst weitergehend begründen, es ist nicht nur wegen dieser Beziehung gewesen. Ich finde halt, der Gedanke von der Nächstenliebe und der Gedanke von der Solidarität, die in der Sozialdemokratie sichtbar wird, das ist nicht so weit auseinander. Ich würde sogar sagen, es ist miteinander sehr verwandt, auch wenn sie in der Sozialdemokratie unterschiedliche Strömungen gibt, hat es doch immer auch Strömungen gegeben vom religiösen Sozialismus, die aus dieser Motivation heraus gesagt haben, da gehöre ich dazu.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja der Leonard Ragatz, genau. Einer der Gründer der SP, ist Pfarrer gewesen.
Er war Pfarrer gewesen, aber einer der Gründer ist, das weiß ich nicht, aber er war sicher Pfarrer gewesen und hat den sogenannten Flügel vom religiösen Sozialismus prägt. Er war nicht immer gleicher Meinung mit der SP und das ist... etwas, das einem natürlich auch prägt, wo man merkt, es hat immer auch in dieser Partei Leute gegeben, die sich verbunden gefühlt haben mit dieser politischen Bewegung, aber auch eine gewisse Eigenständigkeit behalten haben.
Aber das ist nicht der Grund, warum du auf Basel gezogen bist oder ins Basel-Landschaftliche gezogen bist, dass ich ein bisschen näher beim Ragatz.
Nein, das war nur beruflich, gewesen, dass ich ins Basel-Bier gelandet bin. Ja.
Und etwas, wenn man so ein bisschen... das habe ich jetzt natürlich gemacht, dass ich ein bisschen noch Pressestimmen zu dir gehört habe oder gelesen habe, was dort steht. Dann ist mir schon etwas so aufgefallen, du wirst immer auch wieder so ein bisschen als ein Vermittler zwischen den Parteien wirst du angeschaut. Also einer, der zwar kann irgendetwas sagen, aber immer wieder parat ist, auf andere zuzugehen. Der Erich von Siebenthal habe ich schon mal angetönt, er ist sogar mit mir verwandt. Und da habe ich mit ihm auch schon über dich geredet. Und jetzt müsste ich eigentlich mit dir auch über ihn reden. Aber eigentlich geht es mir nicht um ihn, sondern mehr um die Frage, wie schafft man das, auch, gerade in der Politik, auch immer wieder sehr konstruktiv mit Menschen können im Gespräch enden sein, wo es einfach andere Werte, andere Haltungen vertreten, wo man selber doch relativ heftig bekämpft.
Also, das haben ja schon andere Politiker gesagt und diesen Spruch sage ich zu Bern auch permanent. Man muss Menschen gerne haben, sonst kannst du es eh vergessen. Und das wissen meine Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt das gerne haben hat viele Facetten natürlich. Aber eine Facette ist irgendwie, dass ich probiere, mit allen in Kontakt zu bleiben und irgendwie nicht zu sagen, ja, das ist jetzt ganz ein komischer. Also es gibt auch Ausnahmen. Kommen alle aus dem Kanton Zürich, Köppel, Mörgeli und so. Aber sonst probiere ich schon mit allen Leuten, die ich begegne, in der Politik, aber auch beruflich natürlich, probiere ich zu begegnen als ja, gleichwertige Menschen mit Hoffnungen und Wünschen und Nöten, wie ich auch habe. Und wo ich probiere, irgendwie über das Argument aus, auch mal eine Beziehung, vielleicht lässt es geschehen, wo überraschend ist oder wo normal menschlich ist in meinem Verständnis. Aber anscheinend ist das etwas Besonderes, was man in dieser Welt dann beschreibt als einzigartig. Aber ich finde es eigentlich stinknormal.
Das ehrt dich sehr, dass es so zu sehen. Aber es hat irgendwo eine Fähigkeit, also vermute ich mal, dass dort eine Fähigkeit ist, dass man den Wert des Menschen irgendwie erkennen kann, obwohl man vielleicht die Werte, die die Person selber vertritt, überhaupt nicht sieht. Also wie keine Verknüpfung zu fest schon macht mit den Werten, außer bei ein paar wenigen Zürcher. Aber dass man irgendwie es schafft, die Menschen zu wertachten oder zu gern zu haben, wie du sagst, auch wenn man die Werte am liebsten würde, ein bisschen um die Ohren herumschlagen.
Vielleicht wird es auch so beschrieben als besonders, weil halt der Freikirchler Nussbaumer nicht so ist, wie vielleicht einzelne Freikirchler sind. Das ist ein bisschen beengend und sagen, so muss das Leben laufen und so muss man sein. Das habe ich ein bisschen hinter mir gelassen über all die Jahre. Und also die mich halt schon mal gehört haben, haben die Geschichte schon mal gehört. Ich bin auf Bern gekommen, aber ich erzähle sie gerne noch mal.
Und, wir hören dir gerne zu.
Und dann bin ich da 3 Tage in einem Nationalrat. Das ist der Werner Marti, das war ein Nationalrat aus dem Kanton Glarus. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich gerade gehört, du bist von einer Freikirche. Das kann ich fast nicht glauben, du bist so normal. Und das war eine doppelte Message, weil nachher habe ich vernommen, dass sein Bruder irgend so ein Bekehrungserlebnis hatte und dann in einer Freikirche gelandet ist. Und dann er eigentlich mit seinem Bruder, wo er jahrelang guten Kontakt hatte, nicht mehr hätte können reden und nicht mehr hätte können quasi ja, ein gutes Verhältnis haben. Und das macht einem dann schon ein bisschen reflektiert ein bisschen im Kopf und denkst, ja nein, so will ich nicht sein. Und darum, glaube ich, ist für mich schon immer wichtig gewesen, dass ich sage, ich will politisieren, ich will meine Überzeugungen können sagen, aber ich will auch allen immer als offener Mensch begegnen.
Ich glaube, in dieser Politik, dort oben, wo du politisierst, im Nationalrat, da höre ich schon immer wieder, das scheint zu funktionieren. Man kann sich im Nationalratssaal so richtig auf die Kappe geben und einander sagen, dass das, was die anderen machen, ganz daneben ist und der eigene Vorschlag viel besser ist. Und dann geht man aber neben ins National, geht man zusammen etwas trinken und hat eine gemütliche Zeit miteinander.
Also wenn es respektvoll miteinander ist im Argument, dann kann man nachher ein Bier trinken. Wenn es nicht respektvoll ist, macht man das eigentlich auch nicht. Also das ist schon ein Punkt in der Politik, dass wenn man miteinander natürlich ein Argument austauscht und eine argumentative Linie hat, dann muss das nicht zwingend gerade in Feindschaft münden. Aber wenn es nicht respektvoll ist, dann wird es auch schwieriger. Und darum ist ja harte Argumentation ist eigentlich nicht das Problem, wenn das immer auch der andere noch ein bisschen sieht und so ein bisschen pointiert oder ein bisschen zugespitzt gesagt, wenn man natürlich innerlich auch ein bisschen weiss, vielleicht habe ich nicht alles verstanden von dieser Welt und vielleicht habe ich nicht der Weisheit letzter Schluss, dann geht man auch ein bisschen anders in der politischen Debatte natürlich vor, ohne jetzt immer zu sagen, der andere hat recht. Aber es hat ja eine Dimension da in der Politik. Die andere Argumentationskette hat immer auch ein Element, das interessant ist und das vielleicht
ein
Körnchen Wort hat.
Ja. Ja. Hat der Kampf wie gegeneinander oder vielleicht, auch, vielleicht sogar die Respektlosigkeit, hat das zugenommen in den letzten Jahren? Einfach so, vielleicht bin ich einfach der sensibler geworden, aber ich von mir aus hätte gesagt, ja, es hat zugenommen. Was sagst du?
Ja, ich würde sagen, Polarisierung hat zugenommen. Man polarisiert ein bisschen heftiger in der Argumentation, aber nicht automatisch die Respektlosigkeit. Ich bin jetzt in dieser Rolle ganz oben da. Es sollte immer schauen, dass die Ratsdebatte korrekt abläuft. Und in der Regel läuft sie sehr korrekt ab und sehr respektvoll. Es gibt so ein paar Themen, Migrationsthematik zum Beispiel, die muss man immer zweimal Tore offen behalten, weil da können verletzende und irgendwie auch jetzt eben nicht mehr so respektvolle Argumentationsmuster entstehen. Und, aber sonst erlebe ich es immer noch als sehr, sehr respektvolles Parlament. Aber medial und wie bringt man die Argumentation in die Öffentlichkeit, das ist sehr, sehr zugespitzt, kampagnenorientiert, ein Stück weit auch polarisierend. Und vielleicht hat man ein bisschen etwas verloren vom alten schweizerischen Konkordanzsystem, dass da ein paar Parteien miteinander einen Kompromiss dann schon noch finden. Weil heute ist natürlich einfacher zu sagen, dann gehen wir halt ins Referendum und dann wird halt Vollgas geben auf den Kanal, wo wir heute alle bestens beherrschen.
Es gibt ganz viele, zwei Sachen möchte ich noch zu reden kommen mit dir, sonst müssen wir schauen, dass wir Zeit im Blick haben. Du bist jetzt ganz oben. Empfindest du dich auch als ganz oben oder ist das eher ein dienender Job, wo man schauen muss, dass einfach das hier verhebt. Das wäre ja sehr nach an Jesus, der sagt, wenn er weit oben sein will, dann müsst ihr dem anderen dienen.
Ja, also die Politikerantwort heisst natürlich, ich diene dem Land. Und
das ist eine schöne politische Antwort, die du jetzt da gibst.
Die mich verfolgt haben, wissen, dass ich eigentlich gerne Regierungsrat geworden wäre im Kanton Basel-Land, das nicht geschafft habe. Und in dem Sinne ist das am Schluss jetzt einfach nur eine Möglichkeit gewesen, um meine lange politische Arbeit irgendwie mit etwas zu bereichern, sage ich jetzt mal. Und dass ich das in der Fraktion überkommen habe, gewählt worden bin. Mit dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist eigentlich eine schöne Erfahrung. Und von dort her, ich finde es nicht als ganz oben, aber als einen guten Fahrpunkt in meiner politischen Laufbahn.
Und heisst das, oh, ich vorhin gerade gedacht, wenn du so anfängst im Satz, das könnte am Schluss heissen, so als letzter Höhepunkt, bevor sie dann aufhören, du bist nächstes Jahr pensioniert.
Nächstes Jahr komme ich ins Rentenalter, ich bin pensioniert, das ist eine andere Frage.
Also einfach, Politiker heisst auch, bleibt man so ein bisschen Herz, das bleibt noch, ob man pensioniert ist oder nicht?
Also wenn man politische Arbeit macht, dann muss man natürlich Freude haben an der politischen Arbeit. Man muss Freude haben an der Argumentationsentwicklung. Man muss Freude haben, mal einen Text zu schreiben. Man muss Freude haben, also mit Menschen unterwegs sind, die vielleicht nicht genau gleicher Meinung sind. All die Elemente. Und wenn man das alles gerne macht, dann ist Politik in der Schweiz etwas Wunderschönes und etwas Gutes. Und trotzdem hat es irgendwann mal ein Ende und ich habe das öffentlich schon gesagt, das ist sicher meine letzte Legislatur und wenn ich da aufhöre, das ist jetzt noch ein bisschen offen, aber es stimmt, dass ich das nächste Jahr das Rentenalter erreiche.
Hey, wir haben im Gespräch schon gesagt, das ist einfach dann, wo dann, wenn man will, allenfalls die AHV anfangen zu zahlen. Ja. Entwicklungszusammenarbeit, das ist das heisses Eisen im Moment in der Politik. Wir haben nicht ganz einfach zufällig jetzt auf den Solidaritätsalarm hingewiesen. Gerade als Kirche ist uns das natürlich etwas sehr Wichtiges, dass man auch den globalen Süden einfach im Blick in den behaltet. Wir haben verschiedene Orte, die gefunden haben, das kann doch jetzt nicht sein, wenn es wirklich in die Richtung hineingeht. Ich verstehe als Finanzmensch durchaus, man kann einen Franken immer nur einmal ausgeben. Und wie kann man das wirklich machen? Erzähl deine Lösung, wie man das machen muss. Du musst nur uns hier überzeugen.
Also das ist jetzt sehr, sehr politisch und Handwerktechnik. Also, man kann den Franken nur einmal ausgeben, ist jetzt sehr einfach formuliert. Wir sind eines der reichsten Länder und wir können uns schon entscheiden, dass wir den Franken ausgeben könnten. Aber wir haben natürlich politisch mal entschieden, dass wir eine sogenannte Schuldenbremse haben. Selber bin ich massiv dagegen gewesen. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes als, Politik darf nicht mehr politisch entscheiden, sondern sie muss sich nach den Zahlen richten.
Richtig.
Das ist natürlich nicht mehr so eine starke politische Entscheidung, weil dann kann man andere Elemente von der Bewertung, was auf dieser Welt wichtig ist oder in einem Land wichtig ist, muss man hinten anstellen. Und das passiert ein bisschen. Wir hatten ein gutes Ausgabenwachstum gehabt und die Schuldenbremse würde eigentlich sagen, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, die wir haben, dürfen wir nicht überborden. Und wir haben eine sehr straffe Finanzministerin, Frau Keller-Sutter, und die zieht jetzt das ein bisschen hart durch. Und darum sagt sie, wo kann man überall sparen? Und oder wo kann man überall Ausgabenwachstum senken? Und, oder beibehalten, nicht, dass es nicht aufgeht. Und das ist halt auch in der internationalen Zusammenarbeit. So, jetzt, wie kann man darauf reagieren? Nebst dem, dass in der geopolitischen Lage natürlich auch andere Kräfte sagen, wir müssen unbedingt ein paar Milliarden mehr für die Armee ausgeben und so weiter. Und wie kann man auf das reagieren? Da gibt es in der Gesetzgebung eine Regelung, dass wenn es außerordentliche Aufgaben sind, dann kann man die außerhalb der Schuldenbremse machen. Und jetzt wäre die Frage gewesen, und ist immer noch die Frage, ist die Ukraine-Hilfe etwas, wo man außerhalb der normalen Finanzhaushalt Gegebenheiten muss machen, und das ist jetzt eine politische Auseinandersetzung. Und da haben wir jetzt schon verschiedene Anläufe genommen. Bis jetzt sind wir noch nicht durchgekommen, weil wenn man das nicht schafft, dann wird die Ukraine-Hilfe als ordentliche Ausgabe in der internationalen Zusammenarbeit betrachtet. Und dann ist, wie es vorher ausgeschildert worden ist, kann sehen, dass man andere internationale Zusammenarbeit reduzieren. Also die Kunst von der Politik von den nächsten Wochen und Monaten wird sein, was kann man außerordentlich gestalten, weil die Schuldenbremse kann man nicht verändern in den nächsten paar Wochen. Und darum muss man über die Frage, was ist eigentlich außerordentlich und was könnten wir politisch noch entscheiden, dass wir das als Land trotzdem noch machen wollen. Und Mehrheitsverhältnisse sind jetzt nicht so, dass Nussbaumer durchmarschiert. Ich darf ja sowieso nicht stimmen, vielleicht, weil ich noch Präsident bin.
Außer du hättest den Stich entschieden.
Ja, außer ich hätte den Stich entschieden. Den habe ich schon einmal gehabt.
Ja.
Also das ist ja geschildert worden. Es ist schon dann zumal gegangen, ob wir die Armeeausgaben bis 2030 soll erhöhen oder bis 2035. Und ich habe mit dem Stichentscheid 2035 gemacht. Das hat man im Militärdepartement gar nicht lustig gefunden. Im Finanzdepartement hat man es sehr gut gefunden. aber die Frage ist immer noch im Raum. Die gleiche Frage ist immer noch im Raum. Das war im letzten Budget, im letzten Dezember. Und die Frage kommt jetzt wieder. Wie schnell Wachstum beim Militär? Wie schnell kompensieren bei internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe? Wie kann man aktuelle Ausgabenposten, die die Schweiz muss tätigen oder sollte tätigen, wie kann man die außerordentlich machen, damit man sie an der Schuldenbremse vorbeibringt?
Ja. Es ist sehr spannend.
Es ist dann ein bisschen kompliziert alles, aber etwa so geht das in Bern.
Sehr spannend, dir zuzuhören. Und jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass das kompliziert ist, wenn so kompetente Leute...
Das Komplizierte ist nicht das Beschreiben. Das Komplizierte ist Mehrheitsfinden in meiner Argumentationskette. Das ist das Komplizierte.
Also wir schätzen das sehr, dass du heute bei uns bist, uns das gesagt hast. Wir geben dir einfach unsere Haltung mit, in der Hoffnung, es unterstützt auch deine Haltung da drin. Ich war in einem Gottesdienst und dort haben sie gesagt, man sollte doch den globalen Süden nicht vernachlässigen. Da wollen wir dir einfach auch den Rücken stärken in diesen Haltungen. Die du
ich nehme das gerne mit. Ich habe das auch geschaut, den Alarm, den du mir das geschickt hast. Ich möchte aber jetzt noch schnell etwas dazu sagen. Okay. Heute ist es sehr gut vorgestellt worden, weil es super gesagt worden ist, der Bundesrat hat das vorgeschlagen. Und jetzt geht es darum, dass das Parlament entscheidet, wie man das jetzt lösen kann. Dann sieht man eigentlich dann am Schluss, wie das Parlament zusammengesetzt ist, nämlich wie Prioritäten entstehen aufgrund von Weltanschauung von diesen Mitgliedern. Und irgendwo im Alarm habe ich, glaube ich, die Politik will die Ausgabe kürzen. Und das ist etwas, was mich nach all diesen Jahren immer sehr stört und aufregt, wenn man so einfach schreibt, die Politik, oder? Mhm. Weil am Schluss ist es ein richtiger, ja, ein argumentatives Auseinandersetzen, mit welcher Weltanschauung, mit welchem Wertekompass, mit welchem Überzeugungen probieren wir jetzt das Zusammenleben zu gestalten. Und das Zusammenleben ist eben vielleicht noch ein bisschen mehr als nur die schöne Schweiz.
Danke vielmals, dass du bei uns warst. Danke für dein Engagement, das du auch für die Schweiz, für uns, so reinbringst, wo du auch für Menschen außerhalb der Schweiz immer wieder einbringst. Es ist, macht uns schon auch ein bisschen stolz darauf, dass du Teil von unserer Kirche bist. Und da wollen wir dich, deine Familie, wollen wir immer auch wieder mit in unsere Gebete reinnehmen. Und wir denken immer wieder an dich und immer auch wieder an die, die dir vielleicht am Herzen liegen, sei es jetzt von der positiven oder negativen Seite. Danke
vielmals,
Erik, dass du
Merci.
Da bist. Wir haben jetzt dieses Geschenk. Ihr macht noch